In der heutigen Podcast Folge Nummer 51 spreche ich mit Jens Jennissen, dem Gründer und Geschäftsführer von fair.de, unter anderem über die Riester-Rente, was fair.de eigentlich genau ist. Wir sprechen auch über die gesetzliche Rente und was er von der Rente mit 63 hält. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview.
Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller.
Heute habe ich Jens Jennissen im Interview. Jens ist Gründer und Geschäftsführer von fair.de. Fair.de ist ein Fintech-Startup mit Sitz in Berlin, das sich auf die private Altersvorsorge rund um die Riester-Rente spezialisiert hat. Herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du da bist.
Hallo Stefan. Danke, dass ihr mich zu Gast habt.
Jens, kannst du dich und deine Firma fair.de mal ein bisschen genauer vorstellen? Also wie ihr auch auf die Idee von der Gründung von fair.de gekommen seid?
Ja, gerne. Also wir sind bei fair.de drei Gründer. Neben mir noch Ambros Kleissner und Alexander Kiem. Und uns einte eigentlich der Frust über die eigenen Altersvorsorge Produkte, die wir hatten, also sei es Riester oder Rürup oder Lebensversicherung und alle anderen Sparprodukte, die es gab, die wir zum Großteil auch alle selber hatten, weil wir aufgrund der Steuervorteile und den anderen Argumenten, die man eigentlich immer hört von allen Anbietern, wir da natürlich auch diese Produkte hatten. Und als wir uns mal näher angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass zum einen die Geldanlage nicht besonders gut ist in diesen Produkten, sehr viele aktive Fonds und nicht kostengünstig und passiv aufgestellt, wie das so sein sollte heutzutage. Auch die Kosten sehr, sehr hoch waren und man schon sehr, sehr viel über Finanzen wissen muss, um durch diese Dokumente überhaupt durchzusteigen und es sehr komplex ist einfach. Und dann haben wir uns gesagt, warum geht es nicht auch anders und warum können wir das nicht einfach online abschließen, wo wir eigentlich sowieso alles online kaufen und abschließen heutzutage, warum muss ich dafür zu einem Makler gehen, warum geht das nicht direkt? Und aus diesem Hintergrund heraus haben wir dann eigentlich angefangen, einen Riester zu entwerfen, so wie wir ihn gerne hätten für unsere eigene Altersvorsorge und haben dann eben mit einer Partnerbank, mit der Suter Bank in Hamburg zusammen das jetzige Produkt aufgelegt. Und damit sind wir vor ungefähr 5 Monaten an den Markt gegangen, nach relativ langer Vorlaufzeit, mussten Riester-Produkte auch zulassen und die Firma gründen. Und das hat ungefähr 10 Monate gedauert und jetzt sind wir seit Sommer am Start und freuen uns über den Zulauf.
Seid ihr bisher dann zufrieden, wie es jetzt bisher mit fair.de läuft oder gibt es da irgendwie ein Zwischenfazit von euch bisher?
Ja, super. Also wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, nicht nur von den Kunden, sondern auch von anderen Leuten im Markt, auch von der Presse, dass mal jemand hingeht und versucht mit neuem Auge auf Riester zu schauen. Es gibt ja viele negative Meldungen immer und ja, also es ist einfach für die Leute schön, dass einfach mal Leute von außerhalb der Branche kommen. Also wir kommen alle nicht aus der Versicherungsbranche, dass mal Leute hingehen und sich dieses Konzept neu vornehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und von dem ganzen Thema und von dem Timing seid ihr jetzt in Bezug auf Fintech-Unternehmen, denke ich, auch relativ gut dran.
Ja, das ist natürlich ein genereller Trend, dass mehr und mehr Geldanlage und auch sonst Finanzprodukte online abschließbar sind. Und wir sehen es das einfach, dass die Altersvorsorge da ein weiterer Teil ist, der aber für den Kunden heutzutage auch online dargestellt werden sollte.
Riester ist ja jetzt sehr populär. Ich denke, dass die meisten Zuhörer von Geldbildung das die Riester kennen und auch ungefähr wissen, was sich dahinter versteckt. Kannst du jetzt trotzdem vielleicht nochmal kurz umreißen, wie Riester genau funktioniert und warum man aus deiner Sicht Riester sollte? Und vielleicht noch als Frage hinterhergeschoben, warum der Gesetzgeber eigentlich die Riester-Rente initiiert hat oder eben so fokussiert die Riester-Rente gepusht hat?
Ja, also das ist ja ungefähr vor 10, 12 Jahren passiert, als der Gesetzgeber gesehen hat, dass durch den demografischen Wandel die gesetzliche Rentenversicherung die Renten in Zukunft nicht mehr wird leisten können. Da gibt es zwar auch andere Ansichten, aber im Großen und Ganzen ist man sich einig, dass nur mit der gesetzlichen Rente wird es in Zukunft nicht gehen. Und daraufhin hat man halt den Riester eingeführt, damit die Leute eben außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung privat noch vorsorgen und der Staat hilft dann dabei mit Zulagen und Steuervorteilen. Dabei kann ich halt bis zu 2.100 Euro im Jahr einzahlen und bekomme dann dafür 154 Euro Zulagen Für Kinder, die nach 2008 geboren sind, gibt es nochmal 300 Euro Zulagen. Und wenn der Ehepartner zulageberechtigt ist, dann kann ich unter Umständen auch als Ehepartner mit sehr wenig Beiträgen auch diese Zulagen kriegen. Also der Staat hat ja einen sehr hohen Anreiz gesetzt, dass die Leute diesen Vertrag abschließen und auch weiter einsparen. Das ist vom Grundgedanken her erstmal sinnvoll. Darüber hinaus finden wir halt, dass man auch über die 2.100 Euro hinaus noch weiter einsparen kann und sollte, weil nur mit 2.100 Euro Jahresbeitrag wird halt für viele Leute die Rentenlücke, die sie haben aus ihrer gesetzlichen Rente, auch nicht schließbar sein. Und auch da bietet Riester eigentlich einen guten Mantel, der durch Steuervorteile gerade in der Auszahlungsphase dann gute Möglichkeiten bietet, diese Rentenlücke wirklich zu schließen. Und das ist auch was, was wir den Leuten immer mitgeben wollen, dass es nicht nur um Zulagen abgreifen geht bei Riester, sondern es geht vielmehr darum, diesen Mantel zu nutzen, um halt fürs Alter vorzusorgen.
Also dann ist aus deiner Sicht, warum man quasi riestern sollte, dass man eben diese Lücke schließen kann, also wenn man noch angestellt arbeitet, dann das Gehalt, was man halt bezieht, das letzte Netto quasi und dann zwischen dem, was man dann als gesetzliche Rente erhält und dann hat man eine Differenz, dass man diese dann eben quasi schließen kann, oder?
Genau, also die meisten Leute brauchen natürlich im Alter sowieso etwas weniger Geld, als sie als letztes Nettogehalt hatten, aber trotzdem ist der Unterschied zwischen dem, was sie brauchen und der gesetzlichen Rente sehr, sehr hoch in vielen Fällen. Ja.
Du hast es jetzt ja schon ein bisschen anklingen lassen, was so der Unterschied ist, wenn man bei euch bei fair.de riestet. Aber kannst du nochmal die zentralen Kriterien rausstreichen? Was ist jetzt der Unterschied, wenn man bei euch die Riester-Rente abschließt, verglichen mit einer Riester-Rente, die man in einer normalen Sparkasse oder einer Genossenschaftsbank vor Ort abschließt?
Ja, also da sind da zum einen die Kosten, die deutlich niedriger sind und die auch komplett offengelegt werden bei uns. Also wir haben einen Gebührenrechner zum Beispiel auf unserer Homepage, wo der Kunde ausrechnen kann, wie viel der Riester-Vertrag ihm pro Monat kostet. Und wir glauben, diese Gebührentransparenz täte dem Markt gut, weil viele Gebühren sind so strukturiert und in den Verträgen untergebracht, dass man sie in der Möglichkeit nicht findet oder auch nicht genau weiß, wie diese Gebührenteile eigentlich zu einem Gesamtgebührensatz kommen. Und bei uns gibt es eine Staffelung, je nachdem wie viel Vermögen der Kunde in seinem Riester-Vertrag hat. Das sind ab 10.000 Euro dann nur 0,5%. Die teilen sich dann zwischen unserer Partnerbank und uns auf, 50-50, also jeweils 0,25%. Und dann gibt es noch eine Kontoführungsgebühr von 2,50 Euro im Monat, die an unsere Partnerbank geht für die Verwaltung des Kontos. Und das sind alle Kosten, die es in dem Riester gibt. Dann kommen natürlich noch die Kosten hinzu, die in den Fonds liegen. Da setzen wir aber nur auf günstige passive Fonds, sodass hier für das gesamte Portfolio maximal 0,5% anfallen. Das heißt, bei über 10.000 Euro liegt der Kunde dann bei 1% Kosten plus 2,50 Euro im Monat für das Konto. Und das ist schon deutlich günstiger als die anderen Vorsparpläne im Riester-Bereich. Das ist aber nur der Kostenaspekt. Hinzu kommt eben die Geldanlage, wo wir glauben, dass durch eine breite Streuung von passiven Fonds der Kunde einfach eine gute langfristige Geldanlage hat. Warum man da auf aktive Fonds setzen sollte, ist uns nicht klar. Auch sind in vielen Produkten irgendwelche Dachfonds enthalten, wo der Kunde nur sieht, da ist Dachfonds ABC drin, aber er weiß gar nicht so genau, was in diesem Fonds eigentlich drin ist und warum. Und bei uns sieht der Kunde im Online-Banking oder über seine App jeden Tag, in welchen Fonds genau sein Geld angelegt wird und kann eben auch dann im Zweifelsfall Fragen stellen, warum das so ist. Und diese Transparenz auch der Geldanlage war uns auch sehr wichtig.
Ja, das macht absolut Sinn, weil mittlerweile hat es ja, denke ich, relativ breit rumgesprochen, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, mit einem aktiven Fonds den Index zu schlagen. Und die Kosten hat man halt in jedem Fall und insbesondere bei einer Altersvorsorge, die ja sehr, sehr langfristig ist, ist es ja dann auch nicht ganz, ganz unentscheidend.
Ja, genau. Eben über diese 30, 40, 50 Jahre, über die man Geld anlegt, gibt es eigentlich keinen Weg, wo man sagen kann, dass man da aktiv sinnvoll Geld anlegen kann. Ja, also es ist, zumindest kennen wir keinen. Und deshalb glauben wir, dass da die passive Geldanlage absolut sinnvoll ist.
Ich hatte vor kurzem mal Professor Otte bei mir auf Geldbildung in einem kleinen Interview. Und er ist ja vielen als Crash-Prophet bekannt. Oder sag mal so, über das ist er halt in der breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Und er hat zum Thema Riester-Rente auf Geldbildung in einem Interview Folgendes gesagt: grottenschlecht gemacht. Man kann das Gut als staatlich unterstützt mit politischem Gütesiegel den Bürgerinnen und Bürgern verkaufen. Die Abschussprovisionen sind extrem hoch, zum Teil bis 20%. Oder was kannst du jetzt dem entgegnen? Also würdest du sagen, weil ihr eben das mit den Kosten mehr im Griff habt, greift es für euch nicht so? Oder was würdest du darauf sagen?
Ja, also ich finde, dass er großartig recht hat in dem, was er sagt. Bisher war das auch so. Die Riester-Renten, die es gab am Markt, waren sehr, sehr schlecht, unserer Meinung nach, weil sie eben auch viel zu teuer waren und sie waren eben besonders gut für die Anbieter und für die Sales-Leute sozusagen. Wir glauben halt, dass wenn man ein Produkt gut strukturiert, dass die Leute es dann auch kaufen wollen und dann brauche ich auch keine Sales-Leute, die es in den Markt drücken. Deshalb kommen wir eben auch ohne diese Abschlussprovision aus. Das heißt, diese 20% fallen hier einfach schon mal direkt weg. Ja, das ist natürlich ein Kundenvorteil von mehreren 1.000 Euro pro Riester-Vertrag. Und wir sagen einfach, das brauchen wir nicht. Das ist auch ein Grund, warum wir das natürlich online machen. Der Kunde kümmert sich dann eben selbst darum. Aber dann weiß er auch, was er kauft, was eben viel, viel besser ist. Und zweitens spart er auch noch Geld. Aber grundsätzlich hat er bis jetzt auf jeden Fall recht gehabt und wir versuchen es eben zu ändern. Und wir hoffen, dass wir die Altersvorsorge damit in Deutschland ändern können, dass eben es mehr gute Altersvorsorgeprodukte gibt.
Okay, was würdest du dann zu jemandem sagen, der nur auf ETFs setzen will? Also zum Beispiel aus Kostenüberlegungen. Weil es gibt ja auf die breiten Indizes, gibt es ja auch ETFs, wo man vielleicht nur 0,15 oder 0,2% pro Jahr an Fees bezahlt. Und dann in dem Beispiel, was wir vorher hatten bei euch, wenn man maximal 1% bezahlt bei euch, also 0,5 auf Euro-Ebene, 0,5 auf Fonds-Ebene, dann hat man ja trotzdem noch einen ziemlichen Kostengap. Was würdest du so jemandem sagen? Warum soll er trotzdem riestern und nicht einfach nur eben diese günstigere Variante und alleinig ETFs mit ganz niedrigen Kosten besparen?
Ja, also das ist natürlich einmal die ganzen steuerlichen Vorteile des Riester-Mantels, wie wir das nennen, die Zulagen, die Steuervorteile, aber auch wenn man das komplett ohne die normale Riester-Forderung macht, dann die Vorteile in der Auszahlungsphase. Dazu haben wir viele Infos auf unserer Homepage, das, was viele Leute nicht wissen. Das heißt, da sind wir einfach von der steuerlichen Seite her schon viel spannender als die eigene Geldanlage. Zweitens kann er einfach bei uns das Geld liegen lassen und muss es halt nicht selber machen über die nächsten 30 Jahre, wenn er sich jetzt darum nicht kümmern möchte. Und drittens ist natürlich auch das Umschichten bei uns kostenlos. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie sein ETF-Portfolio regelmäßig umschichten würde, hätte er da eben auch nochmal Kosten, die bei uns nicht anfallen. Das heißt, im Prinzip hat er bei uns eine sehr kostengünstige Ansparphase in diesem Riester-Mantel. Und wir glauben, wenn sich der Kunde das einmal durchrechnet und die Vor- und Nachteile sieht, dass wir dann auch da im Gegensatz zu einer langfristigen Anlage natürlich gesehen auch besser abschneiden. Und jetzt sehen wir natürlich ein kurzfristiges Portfolio, mit dem er viel handeln möchte, dann ist natürlich ein Riester-Mantel, der eine langfristige Anlage ist, nicht geeignet, muss man auch klar sagen.
Wie siehst du dann euer Modell? Eher komplementär, also ergänzend, oder ist es alleinig ausreichend, wenn man jetzt nur riestern würde?
Nein, wir glauben also, dass die Leute, die Zulagen bekommen können, die sollten die sicherlich auch mitnehmen, weil das schon ein Vorteil ist. Warum soll man das Geld liegen lassen? Aber das allein reicht nicht. Und da finden wir es eben gut, wenn man dann eben noch mehr in einem Riester-Mantel spart, eben noch zusätzlich oder sonst eben andere Produkte nutzt oder da selber vorsorgt. Aber nur von 2.100 Euro Riester sparen alleine im Jahr plus Zulagen, davon kann eigentlich keiner seine Rentenlücke schließen, der relativ gutes Einkommen hat. Ja, also es ist schon wichtig. Wir bieten auch einen Rechner zu an, wo die Leute ihre Rente schätzen können, die sie kriegen aufgrund ihres jetzigen Bruttogehalts. Und da wird den meisten Leuten dann auch klar, wie viel sie eigentlich dann sparen müssen und wie viel sie eigentlich brauchen im Alter.
Ja, was mir an der Stelle gerade noch einfällt, wie habt ihr eigentlich die Partnerbank Sutor gefunden? Und als zweite Frage, wie findet ihr eigentlich die geeigneten ETFs? Also habt ihr da irgendwie einen spezifischen Selektionsprozess oder wie geht ihr da vor?
Ja, also bei Sutor fanden wir gut, dass konnten sie ein Riester-Produkt auflegen, was gerade bei den kleineren Banken jetzt nicht jede Bank konnte. Zweitens waren sie eben von der Geldanlage sehr nah dran an dem, was wir machen wollten, mit vor allem passiven Fonds. Das heißt, da waren wir eigentlich sehr schnell sehr, sehr weit, was das Produkt anging, wie es aussehen sollte. Und dann ist es eben als kleine Bank mit zwei Eigentümern, sind sie eben auch sehr, sehr schnell in dem, wie sie handeln können. Und das hat man eben auch gerade bei den größeren Banken nicht. Und es war halt für uns auch wichtig, dass das Projekt relativ schnell abläuft. Bei der Geldanlage generell streuen wir eigentlich global über Aktien. Das heißt, wir fangen mit einem hohen Aktienanteil an im Portfolio und über die Laufzeit des Riester-Vertrages schichten wir dann Stück für Stück um von Aktien in Anleihen, erstmal in längerfristige Anleihen, dann in kürzerfristige Anleihen und nehmen eben so das Risiko aus dem Portfolio raus. Zusätzlich streuen wir noch über die Anbieter. Das heißt, wir haben meistens zwei Anbieter für einen Fonds sozusagen. Das heißt, bei einem kurzlaufenden Rentenfonds haben wir dann eben zwei ETFs, einfach um auch da nochmal zu streuen über physische und über swap-basierte Produkte und generell auch über die Anbieter, um mögliches Anbieterrisiko rauszunehmen, weil wir doch über sehr langfristige Zeiträume anlegen. Grundsätzlich kann man das Portfolio aber auch noch anpassen. Also der Vertrag ist so gestaltet, dass es eigentlich nur kostengünstige passive Fonds sein können. Aber die einzelnen Fonds kann man eben auch austauschen, wenn es da bessere Produkte gibt oder noch günstiger, was ja gerade bei den ETFs zurzeit passiert, dass auch der eine oder andere mal die Kosten noch weiter senkt. Und da können wir dann eben auch nochmal anpassen, wenn es da eben bessere Möglichkeiten gibt.
Wie seht ihr da das Thema swap-basiert und physisch replizierend? Also sagt ihr, wenn es vom Markt her möglich ist, dann nehmt ihr immer einen physisch replizierenden oder sagt ihr eher die Kosten sind das Entscheidende?
Wir schauen da eigentlich auf alles und das ist eben auch ein Grund, warum wir meistens dann zwei haben, weil beide Fonds haben halt, also beide Strukturen haben ja Vor- und Nachteile und da sagen wir eigentlich dann nehmen wir im Zweifelsfall eben beide, um eben beides abzudecken und das auch nochmal zu streuen, diese Risiken in diesen Produkten.
Wie siehst du das ganze Thema mit der gesetzlichen Rentenversicherung und dem Niveau? Weil das Modell, was wir haben, ist ja umlagenfinanziert. Und wenn man jetzt in Deutschland als Angestellter arbeitet, dann bezahlt man ja nicht gerade unerheblich wenig oder unerheblich viel in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Und ich habe das eigentlich immer so als ein bisschen eine Zwangsabgabe empfunden, weil ich eben nicht glaube, dass jetzt so meine Generation so um die 30 dann da wirklich viel später noch von der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen wird. Weil die Beiträge, die ich jetzt bezahle, die gehen ja quasi an die jetzigen, an die alte Generation, weil es ja eben umlagenfinanziertes Modell ist und kein beitragsfinanziertes Modell. Sprich, diese Beiträge, die werden ja nicht wirklich mir zugeordnet. Wie siehst du das? Rechnest du da langfristig mit weiter abnehmenden gesetzlichen Renten oder was ist da deine Meinung?
Ja, also ich habe das eigentlich auch immer in meinem eigenen Einkommen so gesehen, dass diese Rentenbeiträge mehr so einfach abgehen und dann sind sie weg. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass es ja auch später noch Jüngere geben wird, die dann auch wieder die Rente für uns zahlen werden, auch wenn das vielleicht weniger ist. Es kommt aber auch nicht nur auf die Anzahl an, sondern auch wenn halt das generelle Lohnniveau steigt in den Jahren, dann wird ja auch die Rente, die ja so eine Kopplung daran hat, ja auch steigen. Das heißt, es wird vielleicht auch nicht ganz so dramatisch werden, wie das jetzt manche Leute ausmalen. Aber grundsätzlich glaube ich auch nicht, dass man davon ausgehen sollte, dass die gesetzliche Rente nachher auskommt ist. Ja, ich denke, es wird einfach so eine gewisse Grundrente sein, ja, in mehr oder weniger großer Höhe, ja. Und dann muss halt jeder noch gucken, dass er dann noch mehr spart, wenn er eben dann noch mehr Rente haben möchte. Ja. Also ich glaube nicht, dass es gar keine Rente mehr geben wird. Ja. Ich glaube aber auch nicht, dass die Rente ausreichend sein wird.
Okay, ja. Wie siehst du dann das ganze Thema Rente mit 63, was Andrea Nahles da angeschoben hat? Weil ich habe das mal ein bisschen komisch empfunden, nur weil man jetzt ein bisschen Rücklagen in der gesetzlichen Rentenversicherung hat, dass man jetzt das Geld gleich wieder ausgibt und die Rente mit 63 hört sich zwar sicherlich gut an, aber grundsätzlich ist es für mich nicht logisch, weil die Demografie sagt ja, wir leben alle länger und wie kann es dann sein, dass man früher in Rente geht quasi? Wie siehst du das Thema Rente mit 63?
Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also wir sind natürlich hier im Bereich der privaten Altersvorsorge und versuchen dann immer, dass wir da jetzt nicht zu sehr gegen die gesetzliche Rente reden. Weil das findet es auch nicht jetzt fair und das glaubt uns auch irgendwie dann keiner. Aber das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Also was mich besonders störte bei Frau Nahles war, als sie gesagt hat, dass ihre Mutter halt dann diese Mütterrente kriegen sollte und dass es halt so mit der Hauptgrund war, warum sie das jetzt durchsetzen wollte, weil sie eben ihre eigene Mutter sah und das aus diesem Grund jetzt für fair hielt. Ja. Und das ist natürlich für eine Bundesministerin ganz schlecht, wenn man so vorgeht und dann da wirklich sehr, sehr viel Geld ausgibt. Was einen auch überhaupt nicht wundert, das habe ich vor wenigen Wochen gelesen, ist, dass jetzt mehr Leute diese Rente mit 63 haben wollen, als Frau Nahles dachte. Das ist natürlich auch kein Wunder, wenn man den Leuten die Möglichkeit bietet, da früher an Geld zu kommen, dann wäre das natürlich viele, viele Leute nutzen. Das ist ja ein klarer Anreiz. Und das ist natürlich von der Berechnung, wie da vorgegangen wurde, natürlich Unfug. Ja. Grundsätzlich sind aber auch so Themen, dass eben Mütter dann eben mehr Rente bekommen zum Ausgleich auch nicht ganz einfach, wo man einfach sagen kann, das ist jetzt schlecht, ja, aber die Umsetzung und ein bisschen diese Plünderung der Rentenkasse, die da stattgefunden hat, ist insgesamt aber ganz, ganz schlimm, ja, weil es einfach für die nächsten Jahre wird sich das eben rächen und dann sind die Rentenkassen dann noch leerer als vorher. Das ist einfach total kurzsichtig gedacht auch.
Denke ich auf jeden Fall auch. Und über die eigene Mutter dann zu argumentieren, ist aus Sicht eines Ministers oder Ministerin sicher auch nicht die allerbeste Möglichkeit, die Entscheidung zu plausibilisieren. Hast du irgendwelche Bücher, die du meinen Hörern empfehlen kannst? Also jetzt in Bezug auf Börse, Kapitalmarkt oder auch Altersvorsorgung, wo du sagst, das ist super, wenn man das gelesen hat oder das gibt einen sehr guten Einblick.
Also zur Altersvorsorge weniger. Also da kann man sich einfach mal so eine Zinseszinsrechnung machen über viele Jahre und dann sieht man, wie gut es ist, wenn man früh spart und wie viel dann da am Ende rauskommen kann, allein durch den Zinseszinseffekt. Das finde ich reicht häufig schon als Zahlenwerk. Ja, Bücher zum Aktienmarkt. Es gibt ein Buch von Henry Kissinger über China und China. Das finde ich sehr gut, gerade auch was so die globalen Märkte angeht und so China in der historischen Perspektive. Und dann ja natürlich von Taleb, The Black Swan. Das ist aber auch ein gutes Buch, wenn man über Risiken denkt, auch über langfristige Risiken und große Risiken, sich halt anschaut, was es halt alles geben kann. Was man vielleicht so nicht auf der Pfanne hat. Das sind so zwei Bücher, die ich sehr, sehr gut fand.
Ja, also von Taleb, die Bücher sind wirklich sehr gut. Da finde ich auch das Buch Antifragilität und Fooled by Randomness kann ich auch wärmstens empfehlen und sehr gute Bücher. Was mir jetzt noch als Frage einfällt, werdet ihr eigentlich öfters mit der Thematik konfrontiert, dass die Riester-Rente ja keinen besonders guten Ruf hat? Also müsst ihr euch da oft irgendwie rechtfertigen gegenüber Medien, Journalisten oder gegenüber anderen Personen?
Also von Seiten der Presse eigentlich weniger. Da sind viele durchaus in der Lage, sich das anzuschauen und zu gucken, was halt gut und schlecht ist. Es gibt aber natürlich viele Leute, die alles, also wenn sie das Riester sehen, dann schalten sie ab und dann sagen sie, Riester ist halt grundsätzlich Mist. Ja, und das ist dann schade. Wir versuchen immer mit diesen Leuten zu reden und zu schauen, warum sie das glauben. Und mit manchen Leuten kann man auch reden und die kann man dann auch zeigen, dass wir das eben bei Fair.de machen, weil wir das eben ändern wollen, was da eben schlecht läuft. Und manche Leuten, mit denen kann man da nicht reden, die blocken einfach ab und sagen, private Altersvorsorge und Riester sind halt grundsätzlich schlecht und das war's. Ja. Wir finden insgesamt diese ganze negative Presse hat ihren Grund, aber wir finden es halt auch nicht besonders hilfreich. Ja, man sollte eher daran arbeiten, dass man bessere Riesterinnen anbietet und dass man auch sonst Lösungen findet, wie die Leute eben vorsorgen, also sparen und nicht nur schimpfen auf die Riesterrente. Ja, man sagt, vom Staat gibt es kein Geld mehr, aber die Riesterrente ist auch schlecht. Dann haben die Leute in 30 Jahren dann trotzdem keine Rente. Also es löst das Problem nicht, wenn halt alle nur meckern. Ja. Und wir fänden es da besser, wenn die Leute eher an konstruktiven Lösungen arbeiten würden und wir wollen halt unseren Beitrag dazu leisten.
Aber steht da nicht generell das zentrale Problem, dass die Deutschen halt sehr risikoavers sind und halt überhaupt kein Volk von Aktien sind? Ich glaube, die Aktienquote liegt ja bei 15% oder auf jeden Fall unter 20%, also Aktien und Investmentfonds. Und man davon einfach dann ferngehalten wird.
Ja, ich habe die Zahl gelesen, dass die Deutschen mehr Gold haben als Aktien, was auch schon viel sagt. Ich glaube, das, was ich auch gelesen habe, dass die meisten Leute wissen halt auch einfach zu wenig über Geldanlage. Also Deutschland ist da auch ganz weit hinten im Vergleich zu anderen westlichen Ländern, was generell das Thema Geldanlage angeht. Und es ist halt auch nicht besonders hilfreich, weil dann die Leute eher dann auch Produkte kaufen, die nicht wirklich gut sind, wenn sie nicht genau wissen, was sie eigentlich kaufen. Ich glaube mal, dass so ein Riester-Mantel eben zum Beispiel ein guter Ort ist, wo man eben Aktienquoten haben kann und das eben viele Leute dann auch tun, weil sie sehen, okay, das ist wirklich langfristig. Und da nehme ich dann das Aktienrisiko, das ich in meinem sonstigen Portfolio nicht nehmen möchte. Ja. Ob generell dann sonst auch noch die Aktienquote höher sein sollte, kann man sicherlich drüber reden. Aber es ist hier vielleicht gut, wenn man in Deutschland eben auch Wege findet, um den Deutschen die Aktien schmackhaft zu machen, in einem Umfeld, wo sie sich dann damit wohlfühlen. Ja, weil natürlich mit 97% Anleihen oder 94% Anleihen und 3% Gold wird es natürlich auch nichts mit der Wertsteigerung in den nächsten Jahren.
Ja, ich denke, dass Sachwerte da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein ganz zentrales Thema sein wird, weil wenn man sich die Notenpolitik der weltweiten Notenbanken ansieht, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich da eben in diese Richtung orientiert und dann nicht irgendwo von der Inflation völlig rasiert wird.
Ja, ich denke, das ist einmal sinnvoll, wenn man es möglichst breit streut. Ja. Ich meine, keiner weiß genau, in welche Richtung das geht. Kann man auch so sehr, sehr schwer sagen. Und dann macht es einfach Sinn, wenn man ein bisschen Aktien hat, ein bisschen Anleihen hat, noch ein Häuschen hat und so. Und wenn man das einfach möglichst weit streut, ein bisschen Gold dabei, dann ist es wahrscheinlich der sinnvollste Weg. Ja. Es muss ja auch keiner nur noch Aktien haben. Das ist ja auch nicht sinnvoll.
Jens, hast du irgendwie ein Lieblingszitat? Also es muss nicht zwingend in Bezug auf Börse, Kapitalmarkt sein. Also kann auch einfach ein allgemeines Zitat sein, was dir gefällt.
Nee, da habe ich, glaube ich, nichts Konkretes. Nee, ich glaube nicht.
Okay. Jens, alles klar, dann danke dir fürs Interview, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn jetzt Leute sagen, sie sind interessiert, wie können sie euch am besten erreichen?
Ja, wir sind über unsere Homepage zu erreichen auf www.fair.de mit 2R und wir haben da einen Live-Chat, eine kostenlose Hotline. E-Mail natürlich, ist klar, aber wir sind auch auf Facebook und Twitter zu erreichen, also auf allen Online-Kanälen. Jederzeit für Fragen offen.
Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.